Cecil Olshausen hat übrigens diese Perle für Sie gefunden. Sie hat heute die Musik ausgesucht. Stephen Huff spielte hier von Ossip Gabrilowitsch die Melodie in E. Es ist 7 Uhr und Simon Buri ist bei mir im Studio.
Kulturnachrichten.
Gestern ist die Leipziger Buchmesse mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen.
Ja, wie die Messe gestern zum Abschluss mitteilte, kamen in diesem Jahr rund 296.000 Besucherinnen und Besucher. Das waren über 13.000 mehr als noch im letzten Jahr und es ist die bisher beste Besuchendenbilanz der Messe. Das große Interesse an der Buchmesse zeige, wie wichtig das analoge Erlebnis nach wie vor sei. Das erklärte die Direktorin Astrid Böhmisch.
Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Glover ist tot, das hat sein Sohn Crispin Glover über seinen Instagram-Account bestätigt.
Demnach starb Glover bereits am 12. März im Alter von 92 Jahren. Der Schauspieler wurde vor allem durch die Darstellung eines Killers im James-Bond-Film «Diamantenfieber» weltweit bekannt. Darin scheiterte er als Mr. Wind gemeinsam mit seinem Partner Mr. Kid mehrfach daran, 007 zur Strecke zu bringen. Glover spielte in zahlreichen Filmen oft den Schurken, auch zum Beispiel in Chinatown aus den 70er Jahren.
Und dann kommen wir zur polnischen Version der Grammys, die Frederiki Awards. Gestern wurde bekannt, wer sie dieses Jahr alles gewonnen hat. Uns interessiert natürlich vor allem die klassische Sparte.
Ja, das hat das polnische Radio gestern Abend bekannt gegeben. Es wurden Auszeichnungen verliehen in insgesamt 12 Kategorien. Zu den ausgezeichneten Künstlern und Künstlerinnen, aber auch Ensembles gehört unter anderem auch der polnische Countertenor Jakob Józef Orlinski.
Und der freute sich richtig darüber, wie auf seinem Instagram-Account sehen konnte.
And our Orfeo Neuridice that we recorded with Stefan Plevniak, with Elsa 30 and Fatma Said just got the prize. Yay!
Ja, Orlinski gewinnt den polnischen Schallplattenpreis in der Kategorie Album für alte Musik des Jahres. Mit seiner Aufnahme von Christoph Willibald Glucks Orfeo et Euridice. Die Gewinner und die Gewinnerinnen Chronik, die reich bis ins Jahr 1994 zurück. Ja, und der Preis, der wird jährlich vergeben.
Ja, und Orlinski war übrigens gestern noch in Zürich am Opernhaus zu sehen, in Georg Friedrich Händels Agrippina.
SRF 2 Kultur.
Simon Buri ist in der Redaktion. Ich bin Caroline Lüchinger. Wir sind Ihr Morgenteam und dazu gibt's jetzt Musik von Tschaikowski. Hier ist der Nussknacker. Thank you. So beginnt der Nussknacker von Peter Tschaikowski. Das war eine Bearbeitung für Bläser. Das Califax Reed Quintet spielte hier gerade die Ouvertüre. Und jetzt blicken wir in die Ukraine. Seit 3 Jahren ist die Stadt Mariupol russisch besetzt. Auf Anweisung von Präsident Putin wurde dort jetzt ein Museum wieder eröffnet, das über 25 Jahre geschlossen war. Das frühere Stanow-Museum. Gewidmet ist es Andrei Stanow, einem Handlanger Stalins. Das Museum steht im Zeichen der russischen Propaganda und Geschichtsverfälschung. Christine Hammel über die Wiedereröffnung.
Gut 2 Dutzend Gäste, das zeigen Videos, sind zu der feierlichen Neueröffnung des Stanow-Museums im besetzten Mariupol gekommen. Darunter auch Stanows Enkel, der wie sein Großvater Andrei heißt. Am linken Revers seines Anzugsjacketts prangte auf Herzhöhe ein roter Sowjetstern.
Mein Großvater war ein heroischer Mensch, nicht nur, weil er noch 52 Jahre alt wurde, obwohl er 3 Herzinfarkte erlitten hatte. Seine Arbeit war sehr verantwortungsvoll. Deshalb freue ich mich über die Wiedereröffnung des Museums. Ich war seit 40 Jahren nicht mehr hier. Unsere Familie wird jetzt hier mit Ausstellungsstücken helfen und es ist wunderbar, in das Gesicht meines Großvaters Andrei Stanow zu schauen, von dem es hier so viele Fotos gibt.
Andrei Stanow, 1896 in Mariupol geboren, gilt als eine Schlüsselfigur des großen Terrors unter Stalin. Dokumentiert sind 176 Hinrichtungslisten, die er mit seiner Unterschrift genehmigt hat. Während der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg war Stanow Generaloberst im Kriegssowjet der Stadt. Das ihm gewidmete Museum im besetzten Mariupol wird nun als Filiale des Verteidigungs- und Leningrader Blockademuseums geführt. Ein manipulativer Kunstgriff, der suggeriert, dass nicht nur Leningrad von 1941 bis 1944 unter der Blockade von Nazis, in diesem Fall der deutschen Wehrmacht, gelitten hat, sondern auch Mariupol. Russland feiert sich als Befreier der Stadt, die, so die Erzählung des Kreml, von dem hier einst stationierten Azov-Regiment besetzt gewesen sein soll.
Es geht um die Erinnerungen der Menschen beider Städte, wie sie unter der Blockade von Leningrad und unter der Blockade sozusagen von Mariupol gelebt haben.
Jelena Lisik ist die Direktorin und freut sich, dass auch Stanows Image vermeintlich wieder ins rechte Licht gerückt wird.
In den 90er Jahren ist dieser Mensch viel diffamiert worden. Es gab sogenannte historische Forschungen von unzähligen Wissenschaftlern, die die Autorität Andrei Stanows beschädigt haben.
Instrumentalisierter Mythos statt historischer Fakten. Nach dem Krieg verbindet sich Stanows Name mit einer ideologisch-kulturellen Häme- und Säuberungskampagne, der sogenannten Stanowtschina. Eisenstein, Dowtschenko, Schostakowitsch oder Prokofjew wurden terrorisiert. Die Werke der Dichterin Anna Achmatowa und des Humoristen Michail Suschenko schmähte Stanow, der selbst nur ein paar Jahre zur Schule gegangen war, als vulgär, trivial und kleinbürgerlich. Die damalige Hysterie richtete sich gegen Kosmopolitismus, der als unrussisch und unpatriotisch angegriffen wurde. Tendenzen, die heute nahtlos an die Kulturpolitik unter Putin anschließen. Die Museumseröffnung ist insofern tatsächlich folgerichtig. Kampagnen, Diffamierungen, der Hass auf den Westen, all das ist ja auch wieder da.
Thank you. Die Mozart-Akademie Amsterdam spielte hier den Anfang aus der Sinfonie Nummer 24 von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 182. Hutmacherin? Ein schöner Beruf. Aber mittlerweile vom Aussterben bedroht. Germaine Taillefer, sie verdiente noch ihr Geld als Hutmacherin und Klavierlehrerin. Vom Vater wurde sie nämlich nicht unterstützt. Der war total dagegen, dass die Tochter Musikerin oder Komponistin wird. Germaine Taillefer, sie ließ sich nicht unterkriegen. Und von ihr hören Sie jetzt die Arabesque für Klavier und Klarinette, gespielt von Deborah Marshall und Angela Gassenhuber.
Breathing warm around me here. The sun Dobbin's back, I discoursed the darling till upon our track leapt a mongrel snarling. Ah, says Moll, I'm frightened, frightened at the boldness start, and her hands she tightened, tightened round my happy heart. May I steal a kiss or so? And my Molly's grey eye didn't answer no.
Da hat jemand Spaß, an einen Jahrmarkt zu gehen. Trotting to the Fair hieß das Stück gerade. Charles William Stanford arrangierte das irische Volkslied. Stephen Warko sang es, begleitet von Clifford Benson. Das Casals-Quartett spielte hier den dritten Satz aus Franz Xaver Richters Streichquartett A-Dur.
Mozzarella mit Orangen und Basilikum oder Schokomousse mit Olivenöl und Meersalz. Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und gerade darum einen außergewöhnlichen Genuss ermöglichen. Solche Kombinationen finden sich aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Musik. So ein Programm hat der Pianist und Cembalist Anthony Romaniuk zusammen mit der Camerata Bern Anfang März serviert. Da waren von Barock über Jazziges bis zu einer Eigenkomposition ganz viele ungewöhnliche Kombinationen zu hören. Und die haben das Publikum begeistert. Wir haben das Konzert aufgezeichnet und senden es am Donnerstagabend um 8 auf SRF 2 Kultur.
Thank you.
weckt die müden Geister in uns. Ja, der Montag nach der Zeitumstellung ist nicht immer einfach. Johann Baptist Cramer schaute hier, sie in die Gänge kommen. Das war das Rondo aus seinem zweiten Klavierkonzert, D-Moll. Howard Shelley leitete vom Klavier aus The London Mozart Players. Es ist 7:30. Guten Morgen, Vera Deragisch.
Guten Morgen. Myanmar, unser erstes Thema gleich. Nach dem verheerenden Erdbeben kommt die Hilfe nicht überall an. Die Militärjunta wolle alles kontrollieren, sagte Experte. Und damit es schneller geht mit dem Bau von Stauseen in der Schweiz, sollen Beschwerden dagegen schwieriger werden, so will es das Parlament. Die Strombranche selber will das eigentlich nicht. Die Wetteraussichten zum Wochenstart gibt's von Lara Christen.
In der Ostschweiz und in Graubünden ist es grau und nass, im Westen und im Süden wird es ziemlich sonnig.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar bleibt die Situation angespannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt das Erdbeben nun zum Notfall der höchsten Stufe.
Die Opfer des Bebens bräuchten dringend medizinische Hilfe und dafür brauche es wiederum Geld. Konkret seien mindestens 8 Millionen Dollar nötig, so die WHO. Viele der Opfer hätten Knochenbrüche, offene Wunden und andere Verletzungen, welche aufgrund der begrenzten chirurgischen Kapazitäten nicht richtig behandelt werden könnten, schreibt die WHO. Zudem sei die Strom- und Wasserversorgung zum Teil unterbrochen, was die Behandlung von Verletzungen erschwere. In Myanmar sind beim Erdbeben laut offiziellen Zahlen mindestens 1700 Personen gestorben, etwa 3400 wurden verletzt.
Die Menschen in Myanmar sind also auf Hilfe angewiesen, die aber kommt offenbar nicht überall an. Menschen außerhalb der Hauptstadt zum Beispiel klagen, dass die Behörden sie im Stich lassen würden. Martin Aldrovandi.
Eine Taschenlampe leuchtet zwischen Trümmern, Metallgittern und Betonspalten im Video der Rettungskräfte aus Singapur. Im engen Zwischenraum unter einer Betonplatte liegt ein junger Mann. Erschöpft begrüßt er seine Retter. Sie befinden sich in der Hauptstadt Naypyidaw. An weiteren Orten, die vom Beben besonders hart getroffen wurden, warten viele Menschen dagegen noch auf Hilfe. Auch Ma Shui, die 35-jährige Lehrerin, lebt in Mandalay. Am Boden des Hauses gingen Risse auf, eine Wand stürzte ein. Meine 16-jährige Nichte wurde am Kopf getroffen. Sie verlor viel Blut. Niemand kam zu Hilfe. Als wir sie 2 Stunden später endlich ins Spital bringen konnten, war es zu spät. Wir hielten eine kleine Trauerfeier ab und brachten sie daraufhin ins Krematorium. Ma Shui sagt, sie zittere noch immer. Die Nichte hatte bei ihr in Mandalay gewohnt. Sie kümmerte sich um sie, weil ihre Eltern in Thailand arbeiteten. Von den Behörden, sagt Ma Shui, habe sie keinerlei Hilfe erhalten. Und internationale Hilfe oder Rettungskräfte habe sie auch noch keine gesehen.
Die internationale Hilfe kommt also nur teilweise dort an, wo es sie braucht. Auch wegen der Militärjunta. Die ist in Myanmar seit einigen Jahren an der Macht und führt bewaffnete Kämpfe mit Oppositionsgruppen. Die Lage für die Menschen sei aber schon vorher äußerst schwierig gewesen, sagt Severin Huber von der Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas.
Muss sich vergegenwärtigen, dass Myanmar ein extrem armes Land ist, eines der ärmsten in Asien und bereits vor dem Erdbeben Krisen geschüttelt war. Erst kam Covid 2020, dann die Machtübernahme durch das Militär 2021 und anschließend Konflikte im ganzen Land. Gemäß der UNO mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut. 1/3 benötigt humanitäre Hilfe, Unterstützung und über 3 Millionen Menschen sind intern vertrieben.
Severin Huber ist Regionalverantwortlicher für Myanmar beim Schweizer Hilfswerk Helvetas. Die Glückskette sammelt Spenden für die Opfer des Bebens. Alle Informationen dazu finden Sie auf der News-App. Am Wochenende hat in Teilen von Kanada und der USA ein Eissturm gewütet, Lara Christen. Das führte zu Stromausfällen.
In der kanadischen Provinz Ontario seien gut 380.000 Kundinnen und Kunden betroffen, teilt der dortige Stromversorger mit. Durch den gefrorenen Regen seien etwa Äste auf Stromleitungen heruntergedrückt worden. Bis die Stromversorgung in allen Haushalten wiederhergestellt sei, könne es ein paar Tage dauern. Auch in den US-Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und Indiana sitzen Menschen im Dunkeln. In gut 400.000 Haushalten ist der Strom ausgefallen, wie Medien berichten.
Und wir schauen nach Grönland. Dort macht die Regierung klar, Grönland gehöre niemandem außer sich selbst.
Das Land bestimme seine Zukunft selber, schreibt der grönländische Premierminister Jens Fredrik Nielsen auf den sozialen Medien. Nielsen reagiert damit auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte wiederholt gesagt, er wolle Grönland unter US-amerikanische Kontrolle bringen. Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Bestandteil Dänemarks. Geografisch liegt die Insel aber in Nordamerika. Maximal 2 Amtszeiten. Länger darf ein US-Präsident laut der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht im Amt bleiben. Trotzdem denkt Donald Trump schon jetzt über eine 3. Amtszeit nach, und zwar, Zitat, ohne Witz. Das sagte er in einem Interview mit NBC News. Es sei zwar noch früh und er wolle sich auf die Gegenwart konzentrieren, so Trump. Aber es gebe Wege, um eine 3. Amtszeit anhängen zu können. Um eine Verfassungsänderung anzustoßen, bräuchte es allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Kongress oder bei den US-Bundesstaaten.
In die Schweiz. Sollen die Rechte von Umweltverbänden bei neuen Stauseen abgeschafft werden? Soll es höhere Hürden geben für die Verbandsbeschwerde? Diese Fragen hat das Parlament diskutiert und ist sich bis jetzt noch nicht einig geworden. Die Strombranche selber hält wenig von dieser Debatte. Sie hat Angst, dass es so noch länger dauert, bis sie ihre Wasserkraftprojekte realisieren kann. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Der Stromkonzern BKW möchte im Grimselgebiet im Berner Oberland einen neuen Stausee realisieren. Das Projekt trifft. Allerdings verzögert eine Einsprache von 2 Umwelt- und Naturschutzorganisationen das Vorhaben. Damit solche Projekte nicht blockiert werden, möchten Kritiker das Verbandsbeschwerderecht bei neuen Wasserkraftwerken einschränken oder gar abschaffen. Stellvertretend der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Er sagte neulich im Parlament:
Die Verbandsbeschwerde ist klar einzugrenzen, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich vorantreiben wollen.
Die Debatte über eine allfällige Anpassung des Verbandsbeschwerderechts hat allerdings eine grundsätzliche Diskussion über dieses Recht ausgelöst. Bemerkenswert ist nun, dass diese Grundsatzdebatte beispielsweise der BKW nicht behagt. Die BKW ist zwar direkt betroffen, wenn ihre Projekte etwa wegen Einsprachen verzögert werden. Aber wenn das Verbandsbeschwerderecht jetzt grundsätzlich in Frage gestellt wird, droht ein Referendum. Und das gilt es zu vermeiden, so BKW-Chef Robert Itschner.
Na, wir hoffen natürlich, dass man Lösungen findet, ohne diese Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Eben wenn es jetzt ein Referendum gäbe, dann verzögert das die ganze Geschichte um Jahre.
Ähnlich tönt es beim Verband der Stromunternehmen VSE. Der Direktor Michael Frank sagt:
Der VSE hat nie eine komplette Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts gefordert. Das war nie unser Ziel.
Auch deshalb nicht, weil eine Abstimmung über das Verbandsbeschwerderecht wohl nur schwer zu gewinnen wäre.
Da machen wir eine Wette in die Zukunft mit dem Stimmvolk, die für mich zu spekulativ ist und darum eine pragmatische Lösung zu bevorzugen wäre.
Das könnte beispielsweise heißen, dass die Anforderungen erhöht werden, um vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch machen zu können. Über einen solchen Schritt sind sich die Räte allerdings bislang nicht einig. Auch weil Vertreterinnen des Naturschutzes gegen eine Verschärfung sind und selbst die Stromunternehmen Vorbehalte haben. Allenfalls helfe aber die Grundsatzdebatte über das Verbandsbeschwerderecht, um mit den Kritikern eine Lösung für das Triftprojekt zu finden. So zumindest die Hoffnung beim BKW-Chef Robert Itschner.
Ich hoffe inständig, dass jetzt auch vielleicht unter diesem politischen Druck, der Drohung, dass man an diesem Recht etwas ändern möchte, die Parteien wieder zueinander finden und man Lösungen findet.
Und die BKW im Grimselgebiet doch noch zügig mit dem Bau beginnen kann.
Und jetzt geht's nochmals zu Lara Christen. Sie hat die Wetteraussichten und die Wiesenkurse.
Die Börsendaten von SIX. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 3,9%. Der Euro wird zu 95,29 Rappen gehandelt, der Dollar zu 87,90 Rappen. Und das Wetter? Heute wird es zeitweise sonnig, speziell in der Ostschweiz und Graubünden ist es aber bewölkt und es fällt zeitweise Regen oder Schnee, ab rund 800 Metern. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Im ziemlich sonnigen Westen gibt es mit aufkommender Brise rund 15 Grad und im sonnigen Süden mit starkem Nordföhn 19 Grad.
Die Sendung heute Morgen ist das. Verantwortlich ist Sandra Wittmer. Die Zeit, es ist gleich 20 vor 8.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Guten Morgen am Montag, dem letzten vom März. Der April klopft schon mal an. Starten Sie gut in die neue Woche. Mit der großen Kelle angerührt, dank Georg Friedrich Händel. Das war die Sinfonia aus seinem Saul-Oratorium. Trevor Pinnock dirigierte The English Concert. Ja, die große Kelle, die versorgen wir jetzt mal in der Schublade. Genießen Henry Purcell. Das war die Lautenkompanie. Sie spielte Ground von Henry Purcell. Und vom Boden, vom Ground, gehen wir jetzt aufs Wasser zu den Fröschen. Frogs, so heißt nämlich das nächste Stück von Keiko Abe. Die japanische Komponistin ist eine bedeutende Figur in der Entwicklung der Marimba als Soloinstrument. Sie selbst kam mit 12 Jahren zur Marimba durch einen amerikanischen Missionaren. Ja, und offenbar hat sie das Instrument nicht mehr losgelassen. Sie hören jetzt Frogs von Keiko Abe, gespielt von Peter Sudlow. Und da sieht man die Frösche richtig durchs Wasser hüpfen oder springen. Thank you. Das waren die Frösche, Frogs von Keiko Abe, auf der Marimba gespielt von Peter Sattlow. Die Art Basel, die Kunstmesse, ist weltbekannt. Was viele nicht wissen, es gibt davon Ableger in Miami, Paris oder auch Hongkong. Und dort, also eben in Hongkong, ist gestern die Art Basel Hongkong zu Ende gegangen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat am Samstag darüber berichtet. Hier sind die Aussichten noch glänzend, titelte die Zeitung. Simon Buri, du hast den Artikel gelesen. Was macht diese Messe so besonders?
Ja, also was ich spannend fand, diese Messe, die zeigt sich angeblich erstaunlich unbeeindruckt von der angespannten Weltlage. Eben Handelskonflikte, Zölle auf chinesische Produkte, die politische Unsicherheit allgemein, all das scheint dort kaum eine Rolle zu spielen. Die Stimmung unter den Galerien optimistisch, der Kunstmarkt erstaunlich robust.
Überrascht mich jetzt. Ich würde erwarten, dass gerade so eine Messe politisch oder wirtschaftlich viel vorsichtiger handelt.
Ja, das ist der spannende Punkt. Also laut FAZ-Journalistin Laura Helena Wurt merken die Galeristen wenig von den Auswirkungen etwa der Trump-Zölle. Zumindest im Moment ist der Kunsthandel davon ausgenommen. Statt Zurückhaltung sieht man Selbstbewusstsein. Da wird ein Francis Bacon-Gemälde für über 20 Millionen angeboten, ohne zu zögern.
Ja, das ist ja aber dann fast wieder Business as usual. Gibt es denn etwas, das sich von anderen Messen abhebt?
Ja, und das ist mein zweiter Punkt. Also die Messe, die wirkt angeblich stellenweise fast wie ein Museum. Überhaupt ist vieles zu sehen, das man eher in einem Museum eben verorten würde, ist damit gemeint, als in einer privaten Sammlung. Und das Ganze ist ja eigentlich eine Kunstmesse, Betonung auf Messe. Passend dazu die Direktorin der Hongkonger Art Basel, die hat das auch eingeordnet. Die solle mehr sein als nur eine Plattform zum Kaufen und Verkaufen. Und das ist eher ungewöhnlich.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, also ein Werk ist rausgestochen, das erwähnt wird im Artikel. Das ist eine goldene Roboterfigur, sexy Roboter, sehr auffällig, absolut glitzernd, goldig. Und dann gibt es ein anderes, eher stilles Werk, Zeitungsschnipsel der New York Times, aber auch hier wieder Gold im Spiel, viel Glitzer. Ja, und aus dem Jahr von Trumps Amtseinführung ist diese New York Times politisch aufgeladen, aber bei all dem Glitzer um einem herum geht die Botschaft, die politische Botschaft da fast unter. Und das fasst die Messe meines Erachtens gut zusammen. Man kann sich dort wunderbar von der Realität quasi ablenken lassen, wenn man will.
Ein Blick auf eine Kunstmesse, die zwischen Glanz und Gegenwart pendelt. Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, den Artikel finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom letzten Samstag. Der Titel dazu: Hier sind die Aussichten noch glänzend. Geschrieben von Laura Helena Wurt.
Thank you.
Mit viel Wumms geht's in die neue Woche mit dem Paukenwirbel, so heißt die Sinfonie von Joseph Haydn. Das war das Finale daraus. Marc Minkowski trieb Les Musiciens du Louvre an und eine kurze Klaviersonate von Haydn schiebe ich noch nach. Walter Olbert spielte hier den Schluss aus Joseph Haydns Klaviersonate A-Dur. Es ist 8 Uhr.
Kulturnachrichten.
Joanna Malwitz, sie leitet weltweit führende Orchester. Jetzt wird sie mit dem Markgräfler Gut-Edel-Preis 2025 ausgezeichnet, Simon Buri.
Malwitz ist Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin und damit als erste Frau an der Spitze eines großen Berliner Orchesters. Ausschlaggebend für die Markgräfler Gut-Edel-Gesellschaft war aber nicht allein der internationale Erfolg von Malwitz. Ja, mit dem Preis soll auch ihr Wirken über den Beruf hinaus gewürdigt werden. So sei Joanna Malwitz ein Vorbild, gerade für junge Musikerinnen.
Und was hat es genau mit diesem Preis auf sich?
Der Markgräfler Gut-Edel-Preis wird seit 30 Jahren verliehen an Personen aus sehr unterschiedlichen Lebensbereichen, darunter etwa der ehemalige Trainer des SC Freiburg, aber auch Schriftstellerin Elke Heidenreich. Ob prominent oder nicht, Geld gibt's keines, dafür aber ein Eichenfass gefüllt mit genau 225 Liter Markgräfler Gut-Edel-Wein. Ja, und entgegennehmen darf Joanna Malwitz den Preis dann im September.
Ja, dann Prost. Und dann blicken wir auf die Ballettcompany Ballet of Ukraine. Sie haben mehrfach den Nussknacker in Schweden aufgeführt. Schwedische Medien haben das Ballet of Ukraine nun genauer angesehen und dabei festgestellt, dass die Spuren nicht in die Ukraine, sondern nach Russland führen.
Ja, konkret soll die Ballettcompany Ballet of Ukraine nicht das sein, was sie vorgibt. Es handle sich nicht um ein ukrainisches, sondern im im Prinzip um ein russisches Ensemble. Das schwedische öffentlich-rechtliche Fernsehen spricht auch von sogenannten Klontruppen, die unter falscher Flagge auftreten.
Und hat das jetzt Konsequenzen?
Schwedische Konzerthäuser werden zum Boykott des Balletts mit Russlandbezug aufgefordert. Ob auch juristische Schritte eingeleitet worden sind, dazu habe ich keine näheren Informationen gefunden. Es sollen jedoch bereits mehrere Ballettkompanien unter ukrainischem Namen in Skandinavien aufgetreten sein und vorgegeben haben, Geld zu sammeln für die Ukraine.
Und wir blicken noch nach London ans Kunstmuseum Tate Britain. Das Museum hat ein Raubkunstbild des englischen Malers Henry Gibbs an die Erben der rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.
Das Gemälde aus dem 17. Jahrhundert trägt den Titel «Aeneas und seine Familie» auf